Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Und die sagen schönen guten Morgen.
Aber sowas von, schönen guten Morgen.
Ich möchte gerne mal mit etwas anfangen, was doch mein Herz ein bisschen schwer macht. Ja, und zwar haben wir, also grundsätzlich finde ich es immer ganz schwierig, wenn Leute sich gegenseitig verachten wegen ihrer Ernährungspräferenzen. Ja, das möchte ich einfach mal so sagen. Ich finde es furchtbar, wenn irgendwie Leute, die gerne Fleisch essen, Veganern immer was andrehen wollen oder dann diese ganz lustigen Sprüche wie dein Essen isst meinem Essen das Essen weg und so kein oder nee, du isst meinem Essen das Essen weg. Siehst du, ich kann es nicht mal richtig, weil ich so unlustig finde. Ganz genauso furchtbar finde ich, wenn Leuten ein schlechtes Gewissen wird, weil sie irgendwie Fleisch essen oder weil sie eine bestimmte Art Fleisch essen. Leute wollen mir dann immer erzählen, also auf gar keinen Fall Schweinefleisch, weil das ist ja das Allerschlimmste, ja. Andere wollen dir dann das Rind vermiesen oder das Kalb, ist doch so niedlich und so keine. Ich meine, es gibt immer Argumente für alles, ja. Ich finde, man kann auch über alles freundlich diskutieren. Aber wenn's anfängt, Leuten irgendwie richtig auf den Sack zu gehen und so in deren Freiheit eingreift und so nach dem Motto, ich weiß es einfach, ich bin heiliger als du, dann kriege ich damit Schwierigkeiten. Warum erzähle ich das?
Bin ich ganz bei dir.
Weil unser Thema heute Pferd ist und ich verstehe Leute, die sagen, Pferd, das ist ja für mich ein Haustier, ich reite Pferd. Ich übrigens auch, ich bin in meiner Jugend viel geritten, hätte mein eigenes Pferd nie gegessen, ja, muss ich sagen. Hey, es gibt aber in Berlin eine hervorragende Pferdecurrywurst, die ich schon mal gegessen habe. Und ich finde es auch jetzt ehrlich gesagt, wenn man überhaupt, also ne, wenn man akzeptiert, dass Leute Fleisch essen, dann ist Pferd ja nun eins der Pferde, wo man schon sagen kann, es ist schon relativ groß, es ist ein guter Proteinlieferant. Warum soll ein Pferd zu essen jetzt, wenn es nicht mein Pferd ist, warum soll es schlimmer sein, als eine Kuh zu essen? Na, meine Kuh würde ich ja vielleicht auch lieb haben. Was ich immer nicht verstehe, das verstehe ich nicht, wenn Leute Kaninchen im Garten züchten, mit denen spielen, die streicheln, die lieb haben und die dann schlachten und essen. Das könnte ich nicht, aber das ist ja auch, ne, die Amis sagen,
deine Meinung.
You do you. Ja, also das ist eben, wenn das für die okay ist, ist okay. Für mich ist es nicht okay, ja. Magnus Heyer, unser Medizinexperte, hat mal erzählt, wie er seinen Huhn gegessen hat. Das war komisch, sagt er.
Hätte ich auch nicht gekonnt, ne? Ja, genau.
Ich hätte seinen Huhn auch nicht essen können. Aber, ja. Nee, so. Und jetzt haben wir also ein Interview verabredet mit jemandem, der Pferdefleisch sozusagen wieder etwas fördern möchte und verkaufen möchte. Und der musste sein Interview absagen. Wir sagen auch nicht, wer es ist, ja, ist ja klar. Wegen Morddrohung. So. Und da muss ich sagen, natürlich nicht von unseren Hörerinnen und Hörern, das ist ja klar. Der ist auch jetzt.
Ja, niemand, wie auch, sie wussten ja noch nichts davon.
Genau, ist auch niemand, der jetzt unbedingt aus der Region kommt oder so. Aber das finde ich ganz, 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 ganz furchtbar. Das muss ich, vor allem wenige hundert Kilometer von uns entfernt tobt ein Krieg. Ja, wo Menschen sterben, ja, schlimme Dinge passieren. Es gibt irgendwie Menschen am anderen Ende der Welt, die verhungern. Und das regt jemanden so sehr auf, dass er eine Morddrohung ausspricht. Also da wollte ich sagen, viele Leute haben den Schuss nicht gehört. Und das finde ich bitter. Das hinterlässt in mir ein trauriges Gefühl und aber auch ein trotziges. Also wir werden natürlich dann trotzdem gleich über das Essen von Pferdefleisch sprechen und darüber, wie man angefeindet wird, nur nicht mit dem ursprünglichen Gesprächspartner, von dem wir natürlich hoffen, dass nichts passiert. Ja. Und
ja,
wie gesagt, umgekehrt würde ich mich genauso für die Veganer hier einsetzen. Niemand hat Morddrohungen verdient. Ja, wir haben auch ein Rechtssystem, soweit ich weiß. Und es ist, glaube ich, ganz gut geregelt, was man essen darf und was nicht.
Auch hier in 2 auf 1.
Hier ist das besonders geregelt. Hier darf man praktisch alles essen, oder?
Ja also jeder, wie er es mag. Ne? So.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Pferd.
Pferd. Die Fußball-WM der Herren steht vor der Tür. Und es ist wirklich erstaunlich, wer sich alles als Zugpferd vor den katarischen Karren spannen lässt. Klingt irgendwie geil wie aus so einem Videospiel, der katarische Karren. Wer das aus welchen Gründen tut, das wollen wir in dieser Sendung klären.
Der katarische Karren knarrt garstig. Also da kann man schön Zungenbrecher draus bauen, kann man aber auch gleich wieder ins Gas drücken. Wie schnell beschleunigt wohl ein Auto mit weit über 1500 Pferdestärken? Entschuldigung, PS meine ich natürlich. Können wir Ihnen sagen, von 0 auf 100 in 1,5 Sekunden. Fragt sich jetzt nur, wozu man so ein Auto überhaupt braucht. Wir wollen es herausfinden.
Na, meine Söhne würden sagen, weil es geil ist. Pferdefleisch essen, habe ich gerade schon angesprochen, ist ein streitbares Thema. Nicht nur in Deutschland übrigens, auch in anderen Ecken der Welt. Das hat Weltreisender Frank Petzke erfahren. Und mit dem sprechen wir gleich. Der hat bislang, glaube ich, noch keine Morddrohung deswegen bekommen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden 2 auf 1.
Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen über das Drama des Themas Pferdefleisch essen, ja oder nein. Ein Mensch ist eingesprungen, der mit uns darüber spricht, dass man, wenn man Pferdefleisch isst, nicht nur in Deutschland, sagen wir mal, zumindest kritisch betrachtet wird. Ein Mann, der fast um die ganze Welt gereist ist und fast alles schon gegessen hat. Er ist von Hause aus Biologe, weiß also, was man essen kann zumindest. Und er ist jetzt am Telefon, Frank Petzke. Schönen guten Morgen, Frank.
Hallo Frank.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Frag mal lieber, in welchem Fleckchen dieser Erde hast du denn Pferdefleisch schon mal gegessen?
An verschiedenen Stellen, aber ich werde berichten aus Sardinien, denn da hat es eine große Tradition.
Mhm. Also übrigens auch im Rheinland, ja. Friedel Drautzburg von der Stäf hat uns immer gesagt, als Kind hätte er Fohlensauerbraten gegessen. Und wenn wir ihn gefragt haben, warum er das nicht anbietet in der ständigen Vertretung, hat er gesagt, die Leute würden mich in der Luft zerreißen, Herr Finger. Also hast du gekocht oder wurdest du bekocht auf Sardinien?
Ich habe mit Freunden gekocht. Es ist übrigens so, dass auf der Speisekarte in Sardinien, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, waren die Pferdefleischgerichte, hatten einen Namen und die hießen Gran Premio, also der große Preis. Das war also eine Delikatesse. Und wenn man in Sardinien, in Cagliari, in der Markthalle war, da war die Hälfte des angebotenen Fleisches war Pferdefleisch.
Mhm.
Und dann wird natürlich für viele Menschen wird ein Gulasch gekocht. Das dauert über mehrere Tage. Man hat also Plastikkanister voller Wein von der Tankstelle. Es gibt ja in Sardinien oder vielleicht auch an anderen Stellen diese Zapfsäulen, wo Wein rauskommt, der Jahreswein, und alles ist köstlich und anbraten von 3, 4, 5 Kilo. Das ist eine Riesensauerei, aber dann, das machen die Männer, die Freunde, und dann sitzt man so 4, 5 Stunden, ist betrunken und dann ist das Gericht fertig, muss aber noch lagern über Nacht, und dann passiert Folgendes, man setzt sich an die Tafel, und viele kennen das wahrscheinlich, viele Eltern, dann kommen wie aus dem Nichts tauchen die Kinder auf und setzen sich mit an den Tisch und ohne zu fragen, fangen sie an zu essen. Und so auch geschehen an einem wunderbaren Sonntag von einem lieben Freund, bei dem ich gerade hier in Spanien bin, dessen Tochter setzte sich dazu und aß, also mit einem Heißhunger, und nahm sich eine zweite Portion, also manche hatten noch gar nicht die erste sich aufgetan. Und irgendwann
eine leichte Kritik heraus.
Ja, war genau. Also lecker.
Und dann fragte dieses junge Mädchen eigentlich, bevor sie gehen wollte, natürlich ohne abzuräumen und ohne abzuwaschen, was wir da gegessen hatten. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, was junge Mädchen nebenbei in ihr als Hobby auch noch machen. Sie reiten. Mhm. Und als wir dann sagten, das ist Pferdefleisch, dann gab es das Drama vor dem Herrn. Also sie hat wochenlang mit mir nicht geredet, auch nicht mehr telefoniert. Sie wollte sich übergeben, was sie natürlich am Tisch nicht gemacht hat. Aber das war für sie die größte Katastrophe. Aber das ist so die kleine Strafe, wenn man ungefragt sich an den Tisch setzt, nichts macht und einfach reinschaufelt.
Ich finde es schön, okay, wie du eine kulinarische Geschichte jetzt einfach gedreht hast in eine pädagogische Geschichte, Frank. Also das hast du sehr gut gemacht. Du bist aber nicht nur Pferdeesser, du bist auch Pferdereiter, oder?
Sagen wir mal so, wir sind alle schon wahrscheinlich geritten, jeder auf seine Art und Weise. Und es gibt natürlich als Laie, als richtiger Laie, also dann hat man immer ein Problem. Und zwar immer dann, wenn Pferde, die man sich ausgeliehen hat, wenn die dann umkehren und es ist sozusagen, es geht zum Stall. Dann machen einige Pferde, weil sie den Weg dann wissen und die ahnen, was kommt, machen, was sie wollen. Und die rennen dann einfach los. Und dann gibt es also zwei kleine Begebenheiten. Einmal war ich das Opfer, einmal ein Freund von mir. Einmal war es in der Hordobatsch-Pusta. Man denkt doch, die Hordobatsch-Pusta ist praktisch bis zum Horizont nichts, ein paar Ziehbrunnen.
Natürlich, ich habe zwar von der Hordobatsch-Pusta noch nie gehört, aber wenn du mit den Namen sagst, denke ich genau das.
Klingt nach was zu essen.
Also, okay. Das kann man heute alles googeln. Und dann war auch der Umkehrpunkt gewesen. Und das Pferd rennt los. Und in dieser Hordobatsch-Pusta war tatsächlich aus meiner Sicht, gab es nur 3 oder 4 Bäume, die als Gruppe zusammenstanden. Und was macht dieses blöde Pferd? Genau, es rast da durch. So, und dann kann man natürlich als Ungeübter, bleibt man an irgendeinem Mini-Ast hängen und läuft die letzten Kilometer zu Fuß. Immer schön peinlich, schön peinlich. Und man kann sich auch schwer verletzen, wenn man da aus 1,50 Meter, weiß ich, Risse dann von ganz oben runterfliegt. Aber besser war noch gewesen Krieg de Chevalier. Das ist in Syrien, als man Syrien noch bereisen konnte, in den 80er Jahren, gab es eine Grabungsstätte. Und wir hatten eine Einladung und haben uns dort 2 Ponys ausgeliehen. Also ein Freund von mir, klassischer Archäologe und Icke. Und wir reiten so auf diesem Pony ohne Sattel. Also mein Freund war so groß, dass die Füße auf dem Erdboden waren. Und wir hoppeln so über diesen über diesen wunderbaren Acker. Und dann ging es auch irgendwann nach Hause. Und dann haben die kleinen Ponys gemacht, was sie wollten und sind losgehoppelt. Aber richtig so ein bisschen Schnellgeschwindigkeit, etwa 10, 12 Stundenkilometer. Und mein Freund ist als klassischer Archäologe vom Pony gefallen. Und er konnte sich aber die Blöße nicht geben, weil er war ja derjenige, der war sozusagen der große Meister, der da was zu sagen hatte. Und er wollte nicht vor dem, also er wollte nicht hinter diesem Pony ankommen. Also bot sich für mich folgendes Bild. Ich sah also vorne das Pony hoppeln Richtung Heimat, Grabungshaus. Und dahinter in Abstand von etwa 20 Metern, der Abstand hat sich aber auch nicht verringert, rannte also praktisch mein Freund Dr. Blablabla, keine Namen. Und dann kam ich und es war ein Film für 15 Minuten. Er hat natürlich dieses Pony nicht eingeholt. Und das ist eine große Blamage, wenn man sozusagen sich dort am Grabungshaus Pferde ausleiht und sagt, ja, wir sind wir sind Indianer, ohne Sattel sind wir alle schon geritten. Ja, das passiert eben.
Sehr schön. Über Pferde, Probleme, die man beim Essen kriegen kann oder auch beim Reiten, auch von Kleinstpferden wie zum Beispiel Ponys, sprachen wir mit unserem Lieblingsweltreisenden Frank Petzke. Das nächste Mal dann Gruß an den Archäologen, lieber mit Sattel. Und wenn Sie in dem Interview irgendwas nicht verstanden haben, liebe Hörer,
kann
man heute alles googeln.
Alles googeln. Ne?
Danke, Frank.
Dankeschön.
ciao.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema ist Pferd.
1750 Pferdestärken, also PS in 0 auf 100 in unter 1,5 Sekunden. Das klingt erstmal nach so einem Spitzenwagen der Formel 1, ist aber ein Projekt Studierender der Universität Stuttgart. Warum sie so ein leistungsfähiges Elektroauto gebaut haben, das besprechen wir jetzt mit Patrick Schwarz vom Green Team der Uni Stuttgart. Hallo Patrick.
Hallo.
Guten Tag. Also man würde jetzt erstmal natürlich denken, habt ihr gebaut, um euch bei Stuttgarter Autobauern zu bewerben als Studenten, aber vielleicht ja nicht. Also 0 auf 100, 1,5 Sekunden. Erstmal zur Einordnung, wie ist das so im Vergleich zu einem Formel-1-Auto?
Das ist ein bisschen schneller, als was ein Formel-1-Auto kann. Also die sind, ich würde schätzen, bei ungefähr 2 Sekunden.
Lächerlich.
Ich muss dazu sagen, dass die noch andere Sachen machen können und wir mit dem Auto, so wie es dasteht, nur so schnell beschleunigen können. Also Heckflügel wurde abgebaut und in der Kurve geht er jetzt nicht so schnell wie zuvor.
Okay.
Genau. Okay, also klassisches Dragstar-Rennen, ja? Die Dinger, die man aus Amerika kennt, wo die eigentlich so ein Raketentriebwerk hinten dran haben und dann irgendwie auf ein paar hundert Yards versuchen, möglichst schnell zu beschleunigen. Wäre das ein ich sag mal, ökonomisch guter Konkurrent für so einen Raketenverbrennungsquark?
Auf jeden Fall ein bisschen umweltfreundlicher als mit Raketenantrieb und mit allem möglichen anderen.
Ja.
Aber besonders umweltfreundlich natürlich auch nicht. Es ist aber ein Schritt in die richtige Richtung.
Also du hast gerade schon gesagt, Spoiler wurde abgebaut und so. Das heißt, ich nehme an, es handelt sich bei euch um einen aufgepimpten alten Ford Escort aus den 80ern oder was habt ihr für ein Auto?
Also wir haben den E0711 Evo. Das ist ein Fahrzeug, das haben wir selber gebaut in dem Verein, wo wir drin sind. Das ist ein studentischer Verein. Ungefähr 40 Leute bauen da jedes Jahr ein Fahrzeug an der Uni Stuttgart. Und nehmen an dem Formula Student Wettbewerb teil.
Also jetzt mal doof gefragt, wenn ihr sagt, ihr baut jedes Jahr ein Fahrzeug, aber es gibt trotzdem Teile von Zulieferern oder Standardteile, von denen ihr euch bedient, oder macht einer die Plastikschläuche und der andere dengelt irgendwie das Fahrwerk zusammen tatsächlich?
Teils. Also es gibt, wir haben viele Sponsoren, ohne das wäre es gar nicht möglich. Und ja, teilweise machen wir dann wirklich die Sachen selber in der Eigenfertigung. Da kommt dann quasi, das Material, das kriegen wir meistens gesponsert, aber wir fertigen es wirklich selber, entwickelt wird sowieso alles selber und manchmal haben wir auch Teile, die etwas komplizierter sind, die geben wir dann in Auftrag, aber die Entwicklung, die ist wirklich in-house.
Okay, Patrick, also wir fassen mal zusammen. 1750 PS, kein Heckspoiler,
das Ding ist gut.
Oh, okay.
Da muss ich reingrätschen. Es gibt ungefähr 250 PS. Also 180 kW, um genau
zu sein. Tut uns leid, unser Redakteur hat uns 1750 aufgeschrieben, dann ist das bei euch auch so. Nee, Entschuldigung. Also ist ja trotzdem eine irre Leistung. Weiß nicht, wie es zu diesem
Zeitpunkt. Nee, eine Leistung, was ihr rausholt.
Ja.
Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kriegt ihr das auf die Straße? Weil normalerweise ist ja das Problem bei zu schneller Beschleunigung durchaus auch, dass man gar nicht genug Grip hat. Und also fährt das Ding auf einer Gummiwalze oder hat es so wie bei Elektroautos normal so Spalttabletten als Reifen?
Da haben wir etwas breitere Reifen als das klassische E-Auto. Und der Reifen ist auch wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und vor allem den Reifen zum Arbeiten zu bekommen. Und da haben wir einige Zeit investiert, quasi den Workflow zu finden. Also Reifenheizdecken haben wir zum Beispiel verwendet oder sogenannte Burnouts, also dass man die Räder hochdrehen lässt, um nochmal die Oberfläche anzuwärmen. Das war dann letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, ja.
Also das klingt total spannend. Wenn ihr das jedes Jahr macht, dann frage ich mich, wofür? Um immer besser zu sein bei irgendwelchen Rennen? Um der Forschung einen Gefallen zu tun? Was steckt dahinter?
Also das wird jedes Jahr gemacht, weil der Wettbewerb, also der Konstruktionswettbewerb Formula Student auch jedes Jahr stattfindet und wir uns als Verein aus diesem Grund gegründet haben, um bei der Formula Student mitzumachen. Mhm. Dementsprechend kommt jedes Jahr ein neues Fahrzeug bei rum und wir wollen natürlich jedes Jahr noch besser sein als im Jahr zuvor. Weil die Konkurrenz fehlt natürlich auch nicht. Gibt weltweit Konkurrenten und ja, da wollen wir vorne dabei sein.
Patrick, ein Verein, 40 junge Leute, ja, alle total autobegeistert. Wie sehr wird sich denn darum geprügelt, wer das Ding am Ende fahren darf?
Ja, also es ist natürlich schon ein sehr großes Interesse da zu fahren. Die Leute sind aber alle so eingestellt, dass sie natürlich sagen, natürlich muss der Beste fahren, weil die beste Zeit muss nachher dastehen. Und das ist dann sehr fair, wie das abläuft.
Also, ein sensationelles Auto, das nicht einmal 1750 Pferdestärken braucht, um in 0 auf 100, in 1,5 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen, sondern deutlich weniger, aber ein tolles Auto von Verrückten, jedes Jahr so ein tolles Auto bauen. Darüber haben wir gesprochen mit Patrick Schwarz vom Green Team der Uni Stuttgart. Also Patrick, wir verneigen uns in Demut und wünschen euch viel Erfolg.
Ja, Dankeschön.
Viel Spaß
Dankeschön.
Auch.
Danke, ciao.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Ich bin ja tatsächlich früher mal und auch sehr gerne geritten und frage mich eigentlich, also nee, es ist Quatsch. Also ich weiß genau, warum ich aufgehört habe, weil meine Eltern totale Angsthasen waren und ich echt gut war und ich dann aber nicht ausreiten durfte, sondern ich hätte immer weiter in der Halle reiten sollen und da habe ich dann protestiert, weil das einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber ich ärgere mich manchmal sehr, dass ich es nicht weitergemacht habe. Weil ich das total cool finde. Leute, die regelmäßig reiten, Leute, die dann vielleicht mit ihren Pferden oder anderen Pferden mal sogar so Urlaub machen, also so Treks machen quasi. Oder das finde ich richtig toll. Also ich bin. Du sagst, du bist auch mal geritten?
Ja, das war eine kurze Phase, eine kurze Episode meiner Kindheit.
Und das waren diese Pferde bei dir vor dem Supermarkt, ne, wo man so Münzen eingeworfen hat, die dann so vor und zurück gingen, oder?
Richtig, genau. Aber die wurden dann durch Hubschrauber ausgetauscht und da wurde ich dann Pilot.
Genau.
Nein, wir waren wirklich, meine Eltern haben ja 1980 so ein kleines Siedlungshäuschen, Ferienhäuschen an der Nordsee gekauft und da in der Nähe sind ja mehrere Reiterhöfe. Und damals, ich glaube, ich war so 7 oder 8 oder vielleicht auch 9, war ich mal zweimal in den Ferien 2 Wochen lang auf so einem Reiterhof und bin dann da halt täglich geritten und auch wirklich große Pferde, unter anderem Ronny, das Arschloch. Ronny war ein Springpferd.
Das hat man ihn dir auch so vorgestellt? Du reitest heute auf Ronny, dem Arschloch? Also,
lass mich so sagen. Man hat ihn mir als Ronny vorgestellt. Ronny, das Arschloch, so hat er sich über längere Zeit selber präsentiert. Weil es war ihm ein diebisches Vergnügen, zum Beispiel irgendwie gerne mit mir durchzugehen und gerne auch mal dann von dem schon relativ schnellen Galopp noch in den Yachtgalopp zu wechseln. Mhm. So, dass ich irgendwie, weil der Sattel nicht richtig festgemacht war, mich erinnere, irgendwann mal seitlich am Pferd gehangen zu haben. Er fand es auch richtig lustig, sich auf meinen doofen Reiterstiefel zu stellen, wenn ich versucht habe, ihn zu striegeln im Stall oder so. Wow. Also das war so eine richtige Hassliebe. Und trotzdem muss ich dir sagen, heute so mit irgendwie 40 Jahren Abstand fehlt mir Ronny ein bisschen, weil er war doch ein sehr schönes Pferd und es hat doch trotzdem riesen Spaß gemacht zu reiten, wenn er mich dann gelassen hat.
Lass mich mal so sagen, also ich kann, also fliehender Galopp schaffe ich nicht, aber auf deinen Stiefel treten, das können wir machen. Also das ist okay, ja, dass du nicht allzu viel Sehnsucht hast.
Du, und ein bisschen Huckepack?
Schauen wir mal. Wir wollen mal über die WM in Katar sprechen. Also, Missachtung der Menschenrechte. Eine Katastrophe für das Klima. Eine komplette politische Ignoranz. Das sind so die Themen, die uns in der letzten Zeit beschäftigt haben. Also, man muss sich echt anstrengen, um beim WM-Gastgeber irgendetwas Positives zu finden. Trotzdem gibt es immer wieder Prominente aus der Fußballwelt, die sich als Zugpferd vor den katarischen Karren, wie wir ihn getauft haben, spannen lassen. Zum Beispiel David Beckham, der hat ein Werbevideo für die Fußball-WM der Herren in Katar gedreht. Wir stellen uns die Fragen, was bewegt eigentlich Menschen, die wirklich schon alles haben, dazu, sich in diesem dieser Weise einspannen oder vielleicht auch ausnutzen zu lassen. Aber da wir von Fußball überhaupt keine Ahnung haben, sprechen wir mit Journalist Benjamin Best. Er war als Investigativjournalist schon mehrfach in Katar und war an der ARD-Doku Katar WM der Schande beteiligt, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist und sehr empfehlenswert ist. Schönen guten Morgen, Benjamin.
Hallo, Benjamin. Benjamin, aus deiner Sicht, was hat denn Beckham da geritten oder ihn dazu bewogen, sich als Zugpferd für Katar sozusagen einspannen zu lassen? Der Mann ist doch reich und satt.
Ja, könnte man denken. Aber wie so vieles bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft geht es in erster Linie darum, ein Image zu verkaufen, eine glänzende Fassade, dass eben niemand hinter diese Fassade blicken soll. Ihr habt ja die vielen kritischen Themen schon angesprochen. Mir liegt dazu auch ein Dokument vor der katarischen WM-Organisatoren. Es ist jetzt keine komplexe Werbestrategie, die dort gefahren wird, sondern eine relativ simple, prominente Person wie David Beckham, aber zum Beispiel auch Lothar Matthäus, sollen in der Öffentlichkeit Geschichten erzählen, wie es in diesem Papier heißt, weil die Organisatoren in Katar nämlich auch merken, dass zum Beispiel die homophoben Gesetze eben nicht zu einer fantastischen Fanerfahrung passen. Und aus diesem Grund werden eben diese Prominenten eingespannt.
Gut, also nichts gegen die Werbestrategie, das macht ja durchaus Sinn. Andererseits muss man sich natürlich auch überlegen, als Prominenter, für wen man da arbeitet, können wir gleich nochmal über die Motivationen sprechen. Zum Beispiel von Uli Hoeneß. Also der wird ja nicht müde, haben wir uns sagen lassen, sich für Katar einzusetzen. Warum macht er das? Braucht er das Geld? Will er wieder zocken?
Ja, auch dort, das ist ja auch bekannt, dass Qatar Airways langjähriger Partner von Bayern München ist. Seit 2011 fährt der FC Bayern immer ins jährliche Wintertrainingslager, unterbrochen nur durch die Pandemie. Also auch dort gibt es sehr enge Verbindungen zwischen Qatar und dem FC Bayern. Und aus diesem Grund lehnt sich eben Uli Hoeneß, aber zum Beispiel auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge ja auch sehr weit aus dem Fenster und behaupten ja seit Jahren, dass sich so viel verbessert habe und dass der FC Bayern daran auch beteiligt.
Lass mich da kurz nachfragen. Ist das eine monetäre Geschichte, weil der FC Bayern selber was davon hat, weil die Individuen möglicherweise was davon haben? Ist das einfach so eine Art Männerclub? Ja, wir sind ja schon so lange zusammen unterwegs in der Welt des Fußballs. Was glaubst du, steckt dahinter?
Na, es sind mehrere Faktoren. Wenn wir auf Qatar blicken, dann zählt natürlich zum Beispiel auch Sportswashing mit dazu. Qatar möchte sich in der Welt positionieren, möchte ein Global Player sein und nutzt dafür Sport und nutzt dafür dann eben auch den FC Bayern, nutzt dafür zum Beispiel in der Vergangenheit auch den FC Barcelona, jetzt aktuell PSG, also Paris Saint-Germain. Da kann man natürlich von einem Männerclub auch sprechen, aber natürlich in erster Linie geht es dort um Geld und um politische und sportpolitische Interessen.
Benjamin, du bist jetzt ja selber schon investigativ mehrfach in Katar unterwegs gewesen. Wie sehr kocht dir da die Galle hoch, wenn du siehst, wie sozusagen, ich sag mal, Leute, denen es eh gut geht, die hier in Sicherheit leben, sich hinstellen und sagen, ah, so schlimm ist es da alles ja nicht.
Ja, das ist für mich immer wieder auch sehr erschreckend. Ich war, wie ihr schon gesagt habt, mehrmals dort. Und wenn man dann aus dieser glänzenden Glitzerwelt, man kennt ja vielleicht diese Skyline-Bilder, wo wahnsinnig viel Geld und auch wahnsinnig viel Macht existiert, dann in diese Wüste fährt, wo diese unfassbaren, wirklich katastrophalen Unterkünfte der hunderttausenden Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen sich befinden, dann stelle ich mir wirklich immer wieder die Frage, warum findet hier ein Fußballturnier statt? Warum unter diesen Umständen und warum schafft das eines der reichsten Länder der Welt nicht, hier für vernünftige und menschliche Unterkünfte zu sorgen?
Ich würde sagen, weil sie es nicht wollen und vieles andere wollen sie halt auch nicht. Was mich noch interessiert, und damit, jetzt könnte es sein, dass wir uns alle hier kollektiv sehr unbeliebt machen, was wäre denn die Konsequenz daraus, wenn wir sagen und das auch in einer Dokumentation zum Beispiel belegen, wie furchtbar das ist, sollten wir ja sagen, nee, wir übertragen das nicht, wir senden das nicht, wir kommentieren das nicht, sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, nein, wir gucken das nicht, um den Druck zum Beispiel zu erhöhen, das woanders zu machen?
Ja, natürlich ist das gerade für die öffentlich-rechtlichen Medien auch eine sehr schwierige Geschichte. Ne? Auf der einen Seite haben wir ja auch einen Auftrag, also gerade was Sportgroßereignisse angeht. Mhm. Aber wir gucken eben auch kritisch dorthin. Letztendlich müssen meiner Meinung nach Zuschauer und Fans das für sich entscheiden, ob sie einschalten oder eben nicht. Und so wie sich das jetzt in der Vergangenheit zeigt, gibt es ja sehr viele Kneipen und Bars, auch in Berlin, aber auch im ganzen Bundesgebiet, die für sich entschieden haben, nein, wir zeigen das nicht. Und das, finde ich, muss man dann auch respektieren.
Wer nicht eingespannt wird, wird, könnte man vielleicht als neues Sprichwort einfach mal etablieren. Über Prominente aus der Sportwelt, die sich als Zugpferde vor Katar einspannen lassen und für Katar, sprachen wir mit dem Journalisten Benjamin Best. Er war als Investigativjournalist schon mehrfach in Katar und war an der ARD-Doku Katar WM der Schande beteiligt. Gucken Sie sich die an, bevor Sie darüber nachdenken, ob Sie die WM gucken, zu finden in der ARD-Mediathek. Benjamin, vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank.
In Berlin und Brandenburg denkt man beim Stichwort Pferderennen wohl als erstes Mal an die Trabrennbahn Hoppegarten oder vielleicht noch in Mariendorf. Und damit steht auch die Assoziation zur Pferderennbahn. Also es ist im Kreis irgendwie, vielleicht ein Oval, es ist staubig, man hat so eine Tribüne, sitzt da rum, vielleicht mit komischen Hüten, wenn man sich so ein bisschen das Ganze aus England abgeguckt hat. Aber das geht auch ganz anders und zwar an einem ganz anderen Ort, nämlich im Watt. Und zwar beim Duner Wattrennen. Wie das abläuft, das besprechen wir jetzt mit Joos van der Meer. Er ist der Präsident des Vereins für Pferderennen auf dem Duner Watt e.V. Wunderschönen guten Morgen, Herr van der Meer.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, das ist ja toll. Wie ist man auf die Idee gekommen, ausgerechnet im Watt ein Pferderennen zu veranstalten?
Das kann ich Ihnen eigentlich gar nicht so genau sagen, weil es schon vor 120 Jahren gegründet wurde. Oh. Und vor 120 Jahren das erstmalig das Wattrennen in Dunen stattgefunden hat.
Okay, dann erzählen Sie uns aber doch, wie es aussieht, weil Sie werden da ja keine Kreisbahn haben.
Es ist in der Tat so, wir haben, ich glaube auch als einzige auf der Welt, ein Wattrennen und mit einer Kreisbahn. Wir haben tatsächlich ein Oval mit 1200 Meter Länge, wo wir jedes Jahr Trabrennen und Galopprennen, Vollblutrennen veranstalten.
Und das steht da sozusagen schon immer seit 120 Jahren oder bauen Sie das immer auf oder ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir brauchen eigentlich nicht jedes Jahr auf- und abzubauen. Letztlich die Gezeiten, also Neptun sorgt ja dafür, dass die Rennbahn das ganze Jahr gewässert wird. Mhm. Und dadurch staubt es auch bei uns natürlich nicht.
Schön.
Sondern es spritzt natürlich unendlich viel. Es steht natürlich immer noch ein klein bisschen Wasser auf dem Watt. Und das ist auch der besondere Reiz beim Duner Wattrennen. Die Pferde fühlen sich da durch die Spitze auch noch zusätzlich motiviert. Und kämpfen dann vielleicht auch noch mal einen Tick mehr als auf einer normalen Bahn.
Herr van der Meer, Watt, wenn ich an Watt denke, dann denke ich dran, ich stehe da in Gummistiefeln und im Zweifelsfall sinke ich, naja, knöchel- oder knietief ein. Das wäre beim Pferderennen ja wahrscheinlich eher verheerend für die Tiere, oder? Wie ist das Watt bei Ihnen da gestaltet?
Na, unser Watt vor Cuxhaven besteht ja hauptsächlich aus Sand. Es gibt sicherlich auch einige Bereiche immer, wo es ein bisschen schlickiger ist. Aber unsere Rennbahn legen wir so an, dass wir dort die Pferde nur laufen lassen, wo kein Schlick ist. Dort die galoppieren nur auf richtig festem, hartem Sandboden.
Mhm. Also das klingt wirklich spannend, als ob man sich das mal angucken müsste. Wahrscheinlich wird man hinterher voller Schlammspritzer sein als Zuschauer oder Zuschauerin. Was ist das für ein Spektakel? Wie viele Leute kommen zuschauen und was gibt's am Rande? Fischbrötchen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es ist schon ein einzigartiges Spektakel. Es ist gleichzeitig eine pferdesportliche Veranstaltung, aber auch eine touristische Highlight in Cuxhaven. Wir veranstalten das genau dort, wo die vielen Urlauber in Cuxhaven im Prinzip ihren Alltag, ihren Urlaub verbringen. Cuxhaven hat ja über 20.000 Betten und wir haben jedes Jahr Zuschauer zwischen 10 und bis in der Spitze 30.000.
Wow.
Die dann auf den Deichen stehen und schon ein paar hundert Meter von der Rennbahn entfernt das Rennen beobachten. Das ist auch sehr gut vom Deich aus einzusehen.
Für all die Süchtigen unter uns noch, Entschuldigung, Sven, aber ich möchte immer wissen, kann man auch wetten auf die Pferde? Also Wattwetten ist einfach ein Wort, was mir gut gefällt.
Ja, Wattwetten gibt es natürlich. Also wir haben tatsächlich viele Wettschalter. Es ist auch eins der Rennen in Deutschland, wo mit den meisten Wetten alle Urlauber versuchen, ihre Urlaubskasse ein bisschen aufzupeppen, indem sie mitwetten. Das bringt auch gerade den Reiz, diese Veranstaltung zu besuchen, mitzufiebern, mitzuwetten. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die alljährlich fragen, wann wir im nächsten oder übernächsten Jahr das Rennen veranstalten, damit sie ihren Urlaub auch danach einplanen können. Also wir haben viele traditionelle Urlauber, die sonst gar nicht auf Rennbahnen unterwegs sind, aber die nach Dun das natürlich ganz gerne mitnehmen.
Herr van der Meer, was sind das für, ich sag mal, Teams, für Pferde? Sind die speziell für Wattrennen ausgebildet oder sind das die, die auch auf ganz normalen Bahnen antreten?
Nein, es sind natürlich Pferde, die auch auf den anderen Bahnen in Deutschland unterwegs sind. Auch aus Holland kommen Pferde. Also die Pferde sind sonst im Jahr vielleicht auch zwischen 5 oder 10 anderen Bahnen auch unterwegs. Das Wattrennen ist für die natürlich auch was Einzigartiges. Und deswegen haben wir, obwohl wir natürlich sehr weit im Norden liegen und durchaus das eine oder der eine oder andere 5, 6, 7, 800 Kilometer fahren müssen, trotzdem kommen die gerne nach Cuxhaven, weil es einen anderen Reiz hat. Es ist etwas anderes als bei anderen Rennbahnen. Bei uns sind, wie gesagt, 10.000, 20.000 Zuschauer. Das hat eine ganz andere Atmosphäre.
Also ich habe richtig Lust bekommen, mir das mal anzugucken. Ein Pferderennen der ganz besonderen Art, das nämlich auf dem Watt stattfindet. Jos van der Meer hat uns darüber erzählt. Er ist Präsident des Vereins für Pferderennen auf dem Duner Watt e.V. Die einzigen, die das Rennen nicht gut finden, sind die Wattwürmer. Aber damit können wir leben. Vielen Dank, Herr van der Meer.
Ja,
vielen gerne. Dank.
Tschüss. Tschüss. Schön ist wiederum, wenn man A, sich mit seinen Kollegen gut versteht, und B, die auch noch was zum Thema der Sendung beitragen können. In diesem Fall Autopapst Andreas Kessler, der natürlich schon seit 6.30 Uhr hier ist und seine eigene Sendung, die Sonntagsfahrer, vorbereitet. Und jetzt mit uns aber glücklicherweise über Pferdestärken sprechen kann. Andreas, guten Tag.
Hallo Andreas.
Oh, warte mal, ich muss mal gucken, welches Mikrofon das hier ist, wie das beschriftet ist. Weil wir haben es ja nicht, das wäre Musik gewesen.
Ja,
warte mal.
Kommt dann gleich.
Bist du jetzt rot?
Jetzt ist
er rot. Ach, das hat
jetzt
ja super geklappt. Super, okay.
Hallo Andreas, schönen guten Morgen.
Svenna, guten Morgen.
Sag mal, Woher kommt es eigentlich, also sagen wir mal, die Pferdestärken? Und haben die wirklich mit echten Pferden, halten die einen Vergleich stand oder klingt das nur gut?
Naja, das stammt natürlich aus der Frühzeit des Automobils.
Ja.
Der Vorgänger waren ja die Pferde und irgendwie musste man das ja definieren und vor allen Dingen auch besteuern. Ne? Es gab ja da auch verschiedene Angaben, da stand zwar immer PS als Pferdestärke dahinter, aber das hat sich eigentlich bis heute immer noch durchgesetzt. Nicht seit, ich muss mal überlegen, seit 1976, glaube ich, ist ja die offizielle Leistungsangabe eines Automobils in Kilowatt, also ja, genau das, was heute aktuell ist, gemacht. Aber trotzdem reden immer noch alle von, wie viel PS hat denn deine Karre? Das ist einfach griffiger.
Ja.
Ja, aber so ein Pferd hat natürlich eine bestimmte Spitzenleistung. Ja, also nehmen wir mal an, auf die Dauer ist es eben ein PS, ja, und so ein Auto hat, naja, ein Vielfaches davon. Also viele Pferde könnte man gar nicht vor die Kutsche spannen. Das ist einfach, es hat mit der Realität wenig zu tun, aber es passt so schön und jeder kann sich was drunter vorstellen.
Stimmt.
Und trotzdem, die Profis, die rechnen ja schon lange gar nicht mehr in PS, sondern in kW, in Kilowatt,
genau,
glaube ich, wenn ich das
genau
richtig verstanden habe. Und da gibt es dann so einen komplizierten Umrechnungsfaktor.
Naja,
aber
so
wenn die jetzt.
So kompliziert ist der nicht. Das sind einfach, also ein kW sind 1,36 PS.
Du, für Sven schon sehr kompliziert.
Ach so.
Ja, darfst du nicht vergessen.
Nein, mit Komma ist schlecht.
Ne? Der hat nach der dritten Klasse abgebrochen. Aber man merkt es ja selten, oder?
Also er macht jedenfalls nicht den Eindruck, als ob es so wäre. Die Kompetenz, die strahlt ihm von der Nasenspitze.
Eben, ne? Eben. Ich meine, ich frage mich nur, ob man nicht statt Pferde, wenn es schon unrealistisch ist, ja, und wir nicht mehr up-to-date sind, ob man das dann nicht auch mit, was weiß ich, Ochsenstärken
oder Menschenstärken.
Menschenstärke.
Ja, ja. So ein Mensch hat ja 0,25 PS Dauerleistung.
Kommt auf den Mensch drauf an. Ich glaube, Sven hat 0,27, wenn du dir mal anguckst.
Meinst du?
Sven, hast du es mal messen lassen?
Nee, habe ich noch nicht. Habe ich auch gar keine Lust drauf. Ich lasse mich doch von euch nicht vor den Karren spannen.
Genau.
Sehr diplomatisch. Also mehr von Andreas dann gleich nach 12.
Ja, danke.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Hauptsache Pferd.
Beim Araber kommt bei mir bestimmt kein Aber. Und erst recht nicht beim Trakehner. Den finde ich ja noch viel schöner. Ich mag Ponys, Lipizzaner, Tiere aus Grünau und Ghana, Holständer, Isländer, Tinker, große Stuten, kleine Stinker. Ich habe mich noch nie beschwert. Hauptsache, es ist ein Pferd.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.